Als wir diesen Podcast planten, war unsere erste Aufgabe, erstmal einen Termin zu finden. Dafür haben sich dann alle auf der Plattform Doodle eingetragen. Und weiter ging es dann mit sehr vielen WhatsApp- und Slack-Nachrichten. Und wir haben Online-Konferenzen gemacht auf Jitsi und MLU-Conf. Dann haben wir das Dokument per E-Mail noch ein paar Mal hin und her geschickt, noch einiges geändert und am Ende dann in der Dropbox hochgeladen. Also nur allein für diesen Podcast haben wir schon sehr viele Spuren im Netz hinterlassen. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Hast du gehört? Ich bin Clara und ich bin Redakteurin in der Halleschen Studierendenschaftszeitung Hast du Zeit? Gerade ist ein neues Heft erschienen, die Nummer 88, in dem viele spannende Themen auf euch warten. Unter anderem gibt es einen Artikel über die Gleichstellung und die Stellenbesetzung an der Uni und auch einen Artikel zum Thema raumfahrende Tiere. Seid also gespannt. Sehr präsent ist auch das Thema digitale Überwachung. Der Themenkomplex, der erscheint erstmal sehr, sehr breit gefächert und wir würden wahrscheinlich einen Podcast von, ich weiß nicht, mehreren Tagen machen, wenn wir wirklich probieren, alle Seiten zu beleuchten. Wir wollen aber trotzdem probieren, euch einen kleinen Einblick in das Thema zu geben. Dazu sitzen hier zwei Personen bei mir, Laurin und Stefan. Laurin, möchtest du dich kurz vorstellen? Wer bist du und was ist deine Aufgabe bei der Hast du Zeit?
Hallo, ich bin Laurin, ich bin Redakteur bei der Hast du Zeit seit kurzem. Und habe den Artikel, wie du schon gesagt hast, zu digitaler Überwachung geschrieben. Und darin gebe ich eine Einführung und Übersicht zu dem ganzen Themenkomplex, der ja, wie du sagtest, sehr groß ist. Nebenbei bin ich auch noch bei Fridays for Future aktiv.
Ich freue mich schon, wenn wir dann über deinen Artikel reden können. Und du, Stefan, was ist deine Aufgabe bei der Hast du Zeit?
Ja, ich bin Stefan. Ich bin hier als Redakteur im ASQ. Und sonst studiere ich Bioinformatik und beschäftige mich privat auch viel mit freier Software, offener Software und allem, was da dazugehört.
Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr beide dabei seid. Laurin, in deinem Artikel klingt ja durch, dass du strikt gegen Datensammlung bist. Aber mal ganz ehrlich, hast du zum Beispiel heute noch keine einzige Anwendung benutzt, die Daten sammelt?
Heute, also ich benutze zum Beispiel kein Google oder versuche zumindest Google als Suchmaschine nicht zu nutzen. Aber wie du auch am Anfang erwähnt hattest, wir nutzen Slack, wir nutzen Dropbox, das sind alles Dienste, die für uns kostenlos sind und die sich im Prinzip durch Werbeeinnahmen oder Ähnliches finanzieren. Und da komme ich auch, wenn ich bei der Hast du Zeit bin, nicht drum rum.
Aber so in deinem Privaten probierst du dich dann einzuschränken?
Ja, ich benutze auch keinen WhatsApp, Facebook vermeide ich auch. Ich tue mein Bestes, wo es geht.
Ja, welche Alternativen es gibt, darüber können wir ja dann nachher noch reden. Erstmal, Stefan, wie stehst du jetzt zu den Aussagen von Laurin? Also nutzt du auch gar kein WhatsApp, kein Facebook und so weiter?
Ich stehe dem grundsätzlich etwas offener entgegen, würde ich sagen. Und für mich sind meine Daten quasi eine Art Währung und da bin ich auch durchaus bereit, mit zu handeln. Also keine Ahnung, ich habe zum Beispiel eine Alexa zu Hause stehen, die ich auch gern benutze, um, weiß ich nicht, mir einen Wetterbericht geben zu lassen oder ähnliches. Ich benutze WhatsApp immer weniger, weil ich die Firmenpolitik von Facebook nicht sehr mag, sondern stattdessen zum Beispiel Signal oder Telegram. Auf meinem Laptop läuft kein Windows, sondern ein Linux-System, weil es einfach bequemer ist für die Dinge, die ich damit tue.
Ich muss halt ehrlich sagen, bei mir ist es auch so, ich weiß, okay, WhatsApp sammelt sehr, sehr viele Daten, aber bevor ich jetzt alle meine Freunde davon überzeuge, weiß ich nicht, auf Signal oder so umzusteigen, da bin ich einfach, das klingt vielleicht naiv, aber da bin ich einfach persönlich zu faul zu, muss ich ehrlich sagen. War das denn bei dir, Laurin, war das schon immer so, dass du darauf geachtet hast, möglichst Anwendungen zu verwenden, die möglichst wenig Daten sammeln, zumindest dort, wo es geht?
Ja, ich habe zum Beispiel sehr lange versucht, Facebook zu vermeiden. Das war mir dann aber irgendwann nicht mehr möglich, als ich in Australien war und es da wirklich jeder benutzt hat und ich mit den Leuten da in Kontakt bleiben wollte. Und ja, auf jeden Fall war es was, was mir schon relativ früh bewusst war, aber es ist so ein großes Themenfeld, dass man einfach nicht alles im Blick haben kann.
Ja, wenn du jetzt gerade von Facebook sprichst, bei mir war es auch so, alle meine Freunde sind irgendwann auf Facebook gewesen. Und es war so ein bisschen wie schon so ein Gruppenzwang, den ich mir dann selbst mit, ich weiß nicht, 12 oder was auferlegt habe, weil ich dachte immer, ich verpasse irgendwas ganz Wichtiges. Im Endeffekt war es natürlich nicht so, aber ich wusste es ja nicht, weil ich kannte es ja nicht. Und deshalb stellt man sich was super Tolles vor. War das bei dir ähnlich, Stefan, als du, keine Ahnung, 10, 12 Jahre alt warst?
Ja, klar, weil man dann dazugehören und mitbekommen, was die Freunde tun oder nicht tun und auch selber teilen, was man selbst Tolles erreicht hat. Aber irgendwann realisiert man dann, dass das nicht wirklich was bringt. Es gibt genug Studien dazu, dass das ja schon unglücklich macht. Und ja, von daher mache ich mir da nicht mehr wirklich viel Gedanken drum. Und mit dem Argument, dass warum sollte ich denn zu Signal zum Beispiel wechseln, wenn alle meine Freunde WhatsApp haben, ist... Also bei mir ist es zum Beispiel so ein organisches Wachsen, dass ich einfach beide Messenger installiert habe. Im Moment ist noch die Masse bei WhatsApp, aber es werden immer mehr, die in den anderen Messengern auftauchen. Und die sind dann sogar so freundlich, dass eine Benachrichtigung kommt, ja, der und der benutzt jetzt Signal in dem Moment, in dem sie sich anmelden. Und ab dem Moment schreibe ich dann natürlich bei Signal weiter mit denen und nicht mehr bei WhatsApp.
Was auch noch eine Plattform ist, die sehr beliebt ist und die ich auch sehr lange benutzt habe, tatsächlich viel mehr als Facebook, ist Instagram, das aber auch zu Facebook gehört. Und gerade da ist dann auch so gewesen, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt nicht auf Instagram bin, dann könnte ich ja was verpassen oder zumindest so subtil das gedacht habe. Und wenn man dann da den Feed runterscrollt und dann wieder ein tolles Bild aufploppt, da ist der Algorithmus, der die Reihenfolge des Feeds bestimmt, ja auch genau so aufgebaut, dass immer wieder wahrscheinlich für mich spannende Elemente angezeigt werden, die dann meine Aufmerksamkeit wieder catchen, Dopamin auslösen bei mir und ich möglichst lange mir den Feed anschaue, damit ich auch möglichst viel Werbung konsumieren kann und möglichst viel über mein Verhalten analysiert werden kann.
Ganz oft hört man ja den Satz in Verbindung mit der Datensammlung, ich habe eh nichts zu verbergen. Was meint ihr dazu? Ist das ein naiver Satz? Könnt ihr den nachvollziehen? Stefan, was meinst du dazu?
Grundsätzlich finde ich den naiv. Also auch wenn man jetzt vielleicht keine Staatsgeheimnisse mit sich rumträgt, ist es definitiv nicht so, dass man nichts zu verbergen hat. Und gerade zu dem Argument hatte ich auch letztens einen schönen Beitrag gesehen, wo jemand genau darauf geantwortet hat, ja, wenn das so ist, dann bitte einmal die Liste aller Passwörter, aller Bankdaten und alle Leute, die man nicht leiden kann, auflisten. Und klar, mit Passwörtern und Bankdaten ist es trivial, dass man das nicht tut, aber diese Liste von Personen, die man nicht mag, ist... bringt das Ganze auf so eine persönliche Schiene, dass ja, das nochmal einen anderen Blickwinkel drauf gibt, wie man beurteilt, ob man jetzt was verbergen möchte oder nicht. Also jeder hat Geheimnisse und das ist völlig legitim und normal und das sollte auch so bleiben dürfen.
Ich weiß nicht, wie war es bei dir, so im Bekannten- und Freundeskreis, wurdest du schon häufig mit dieser Ansicht konfrontiert?
Zum Glück nicht allzu häufig, meistens ist es tatsächlich so ein gewisses Desinteresse oder nicht wissen, nicht wissen wollen. Und das halte ich für ziemlich gefährlich, da das birgt natürlich auch Risiken, dass Firmen oder Staaten diese Daten auswerten und potenziell gegen mich nutzen, sei es durch Manipulation, Werbung oder in krasseren Fällen auch, um mich mundtot zu machen.
Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen von den negativen Seiten der Datensammlung geredet. Ich habe mich so ein bisschen belesen und bin auf einige Argumente für die Datensammlung gestoßen, wie zum Beispiel Personalisierung als großes Stichwort. Was meinst du dazu, Stefan?
Personalisierung ist immer ein interessantes Thema, weil ich habe ja vorhin schon diesen Handel erwähnt und man könnte ja durchaus so argumentieren, dass mit der Personalisierung das Ganze natürlich für mich viel bequemer wird, weil ich ja nur die Werbung kriege, die mich interessiert. Aber für mich ist das Problem bei Personalisierung, dass man immer mehr in so eine Art Blase gerät und ja, seinen eigenen Horizont immer weiter einschränkt. Also zum Beispiel benutze ich nicht Google als Suchmaschine, sondern DuckDuckGo, um genau das zu vermeiden, damit ich nicht basierend auf meinen letzten Suchanfragen dann zugeschnittene Suchergebnisse kriege, sondern neutrale auf meine aktuelle Suche. Ein ganz stupides Beispiel wäre: Man soll irgendein Referat halten über irgendwas, was den Nationalsozialismus betrifft, Neonazis, und recherchiert dementsprechend und 2 Wochen später kriege ich auf Spotify nur noch Rechtsrock in meine Empfehlung.
Oh, ist halt echt.
Das ist eine Vorstellung, die ich so nicht umgesetzt haben möchte. Also möchte ich bitte meine Suchanfragen für sich gestellt haben und nicht miteinander verknüpft und nicht personalisiert.
Gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel auf Google oder auf so Suchmaschinen, wo man weiß, dass die Daten gesammelt werden, dass man da trotzdem Suchanfragen stellt, ohne dass diese dann gespeichert werden?
Ja, da gibt es einige Möglichkeiten. Zum Beispiel sollte man sich, wenn es geht, möglichst nicht bei den Diensten einloggen, wenn man es nicht gerade braucht. Man kann privat browsen, man kann sich aber auch Browser-Einstellungen setzen, wie so ein sogenanntes Do Not Track, mit der Hoffnung, dass die Dienste das, diesen Wunsch dann respektieren. Dann privates Browsing, also dass man Inkognito oder privates Browserfenster aufmacht. Das sind Möglichkeiten, oder wenn man wirklich sicher gehen möchte, kann man ein VPN nutzen. Dadurch wird meine IP-Adresse verschleiert, oder noch besser, den sogenannten Tor-Browser. Das, was oft so als Darknet oder so genannt wird, das ist eigentlich auch nur ein Tool, um seine IP-Adresse zu verschleiern und gleichzeitig auf Webseiten zugreifen zu können, die man sonst nicht findet.
Auch noch so ein Argument für die positiven Seiten der Datensammlung ist die Terrorbekämpfung oder Strafverfolgung. Wenn wir uns zum Beispiel erinnern an den 19. Dezember 2016, als ein Terrorist einen Sattelzug in eine Menschenmenge steuerte auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, ob eine Kameraüberwachung oder ähnliches solch eine Tat nicht hätte verhindern können. Bisher verstößt eine verdachtsunabhängige Massenüberwachung gegen das EU-Recht. Genau, und es stellt sich so ein bisschen die Frage, warum eigentlich? Ich meine, hätte man so eine Tat vielleicht wirklich durch eine Kameraüberwachung verhindern können? Was meinst du, Stefan?
Verhindern finde ich schwierig formuliert. Also auch wenn ich da ringsum Kameras gehabt hätte, hätte ich zwar auf Band, wie er mit dem Auto da in die Menschenmenge fährt, aber das hätte das Auto nicht aufgehalten. Was es natürlich leichter macht, ist im Nachhinein dann zu verfolgen, wohin flieht ein Täter zum Beispiel. Also ihn dann zu fangen, ist erleichtert. Aber verhindern durch Kameraüberwachung halte ich nicht für möglich.
Wie ist das für die Bürger? Fühlen die sich nicht sicherer, wenn sie sehen, dass überall zum Beispiel Kameras hängen?
Naja, wir sehen gerade wieder in den USA, wozu so etwas führen kann, wenn man verdachtsunabhängig Menschen versucht zu klassifizieren oder ähnliches. Und das reproduziert Rassismus, führt dazu, ja, führt in die Situation, die wir in den USA halt sehen. Und das ist keine Situation, die ich mir für hier wünschen würde. Und ich halte es ehrlich gesagt für höchst problematisch und gefährlich, was da passiert.
Wie ist denn das mit anderen Tätern, wenn sie jetzt sehen, okay, auf Platz XY gibt es jetzt eine Kameraüberwachung oder ähnliches? Könnte es nicht sein, dass die Täter sich dann abgeschreckt fühlen, eine solche Tat zu wiederholen, wenn es jetzt eine Kameraüberwachung gibt? Stefan, was denkst du?
Für mich ist das am falschen Ende angesetzt. Also, wenn wir jetzt sagen würden, ich wäre der Täter und wüsste, da hängen Kameras, dann, ja, im Moment in Corona-Zeiten besonders einfach, setze ich mir eine Maske auf und vielleicht ein Basecap dazu und dann habe ich das Problem gelöst. Dann hilft die Kamera auch nicht viel. Was hingegen meiner Meinung nach viel besser funktionieren würde, wäre mehr Manpower. Also, dass man tatsächlich mehr Ordnungsbeamte oder Polizisten auf die jeweiligen Plätze verteilt, die dann dort nicht nur das Ganze überwachen können, wie es eine Kamera tut, sondern auch im Fall des Falls direkt eingreifen.
Ist halt wirklich so eine finanzielle Frage auch, denke ich, weil ich meine, es kann mit so einer Kamera eine relativ große Fläche mit relativ wenig Aufwand, auch mit relativ wenig finanziellem Aufwand überwacht werden, oder? Was meinst du dazu, Laurin?
Naja, erstmal zum Berliner Weihnachtsmarkt, zum Breitscheidplatz. Da war es so, dass der Täter aus NRW stammte und behördliche Daten zu diesem Täter bereits vorlagen. Es war lediglich ein Problem der Kommunikation, dass diese nicht weitergereicht wurden und er noch nicht verhaftet worden war. Ganz allgemein würde ich die Frage stellen, ob das verhältnismäßig ist. Und ich glaube, dass es nicht verhältnismäßig ist in dem Maße. Und wir auf Prävention setzen müssen, statt auf Generalverdacht.
Zur Prävention, gerade im Zusammenhang mit Digitalisierung, kann man vielleicht auch noch ganz gut das Project Laser, ja, das heißt wirklich so, von einer amerikanischen Polizei anbringen. Das Ziel war, dass man ja bestimmte Stadtbezirke oder auch Personen durch eine Art KI-gestütztes System schneller fassen kann, beziehungsweise eben dann verhindern. Und das Problem war aber, dass das System mit Daten gefüttert wurde, die auf den bisherigen Verhaftungen basierten. Mhm. Weil die aber von Menschen durchgeführt werden, sind die subjektiv gewesen. Und also das Problem in dem Fall war, dass die etwas rassistisch veranlagt waren und dadurch halt hauptsächlich Bezirke, in denen viele People of Color wohnen oder auch allgemein People of Color verhaftet wurden. Und basierend auf diesen Daten hat die KI dann natürlich vor allem weitere People of Color verdächtigt und die Polizisten dorthin geschickt, was dann zu so einer Spirale von Rassismus führte.
Magst du noch mal ganz schnell erklären, was KI ganz genau ist?
Also KI allgemein steht für künstliche Intelligenz und beschreibt, dass ja, Maschinen eine Intelligenz entwickeln, wie man sie eigentlich nur von Menschen oder einigen Tieren kennt. Ich will da nicht zu sehr ins Detail eingehen. Wirkliche künstliche Intelligenzen sind uns bisher nicht möglich. Schwache künstliche Intelligenzen, die auf maschinellem Lernen basieren, sehr wohl. Und da ist es im Grunde so, dass Eingabedaten gegeben werden, die von der Software ausgewertet werden und dann aus daraus berechneten Korrelationen Vorhersagen getroffen werden, die dann entweder mit Mehrtestdaten oder realen Daten überprüft werden und entsprechend, ob sie zutreffen oder nicht, dann im Algorithmus angepasst werden.
Das läuft dann zum Beispiel so ab, dass ich dem Computer 1000 Bilder von Katzen gebe und ihm sage, das ist eine Katze. Und dann gebe ich dem nochmal 1000 Bilder oder in der Praxis deutlich mehr von einem Hund und sage ihm, das ist ein Hund. Und mit den Daten und den dementsprechenden Algorithmen werden dann die Muster versucht zu analysieren. Und dann, wenn ich dem ein beliebiges weiteres Bild eines Hundes gebe, kann der dann hoffentlich sagen, das ist dein Hund und das ist deine Katze.
Das ist echt auf der einen Seite total faszinierend, auf der anderen Seite irgendwie auch ein bisschen gruselig, wenn man so überlegt, wie weit das dann noch gehen kann. Vielleicht, nicht muss, aber wer weiß. Eine andere Frage, die ich mir auch immer stelle in Bezug auf die große Datensammlung, wie viel sind unsere Daten überhaupt wert? Ich meine, wird nicht früher oder später eh alles gesammelt, was irgendwie ausgewertet werden kann, Stefan?
Da habe ich tatsächlich ganz interessante Zahlen zugefunden. Also so Firmen wie Facebook und Google handeln natürlich in ungreifbaren Mengen mit Daten. Und da reduzieren sich dann die Preise pro Person sozusagen auf wenige Euro. Das ist quasi so eine Art Massenrabatt. Aber tatsächlich hat mal ein Journalist versucht, beziehungsweise er hat einfach alle Daten, die von ihm auf Facebook vorhanden waren, exportiert. Dafür stellt Facebook das entsprechende Tool zur Verfügung. Das umschließt also alle Freunde, alle Likes, alle Kommentare, alle Fotos, die er geteilt hat, alle Infos über sich, hat er exportiert und das dann als Datensatz auf eBay gestellt. Dauerte nicht lange, dann waren die Gebote bei fast 400 Euro. Dann wurde die Anzeige von eBay von der Seite genommen, weil das wohl den Nutzungsrichtlinien widerspricht, wenn man keine Konten von anderen Seiten verkaufen darf. Und das ist ja quasi ein Facebook-Konto. Auf jeden Fall ist das mal eine Zahl, die man dem Ganzen dann anhängen kann. 400 Euro für meine Daten.
Wohlgemerkt müssen wir festhalten, dass die größten, kapitalreichsten Konzerne unserer Zeit alles Digitalkonzerne sind. Mhm. Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, das sind alles Riesenkonzerne und die machen in der Regel mit unseren Daten Geld.
Das heißt, wir können jetzt so im Durchschnitt, sind alle unsere Daten von jedem Studenten, von jeder Studentin an der Uni ungefähr 400 Euro wert.
Jein, weil A ist das natürlich eine provokante Aktion, das so auf eBay zu stellen und dann werden auch einige einfach aus künstlerischen Zwecken mitgeboten haben. Zum anderen ist es ja ein Unterschied, ob ich jetzt einen Komplettsatz Daten habe von einer spezifischen Person oder eben eine Million Daten. Also eine Firma wie Amazon wird sich wahrscheinlich niemals meine Daten zum Beispiel jetzt explizit angucken. Die laufen als Sammlung von Tausenden in einen Lernalgorithmus, in eine KI, wie wir vorhin schon hatten, und werden da dann ausgewertet, um Korrelationen und Vorhersagen zu treffen.
In Zukunft wird ja auch alles immer digitaler. Mir fallen so Investitionen der Zukunft ein wie die selbstfahrenden Autos, auf die ich übrigens immer noch warte. Dabei werden dann Passagierdaten, Daten zur Außenwelt des Fahrzeugs und Benutzerdaten gesammelt, um dann jeder Person ein möglichst sicheres und bequemes Erlebnis zu bieten. Also so heißt es zumindest. Was denkt ihr, kann man sich dieser Entwicklung überhaupt noch entziehen, dass alles immer digitaler wird? Laurin, was denkst du?
Nein, das ist auch nicht die Frage oder das Problem, dass alles digitaler wird, sondern es ist die Frage, wie wir das gestalten. Technologie ist erst einmal etwas politisch Wertneutrales, aber wie Technologie genutzt wird, das ist eine ganz andere Frage. Und derzeit, würde ich sagen, sind wir da noch in der Schieflage. Und da können wir zwar auch als Einzelperson etwas im Alltag ändern, aber da müssen wir auch als Gesellschaft das Problem anpacken.
Inwiefern?
Ich sehe in Facebook nicht wirklich zum Beispiel einen Vorteil gegenüber einer potenziell anderen Plattform, die nicht damit Profit macht, mich als Werbeziel zu nutzen. Und ich wäre auch bereit, dafür Geld zu zahlen, so eine Plattform zu nutzen oder vielmehr eine dezentrale Plattform zu nutzen, wo jeder sich selber aussuchen kann, welchen Dienst er jetzt konkret nutzt, aber wo der Dienst mit deinem Dienst kompatibel ist und wir uns trotzdem gegenseitig Nachrichten verschicken können zum Beispiel.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Unterschied, weil ich bin immer darauf bedacht, möglichst wenig Geld zu bezahlen. Ja, es ist vielleicht ein bisschen naiv und möglichst wenig verschiedene Messenger-Dienste, möglichst wenig Social-Media-Plattformen auf dem Handy zu haben, die ungefähr dasselbe in grün machen, nur halt die eine, weiß ich nicht, sammelt weniger Daten, die andere sammelt viel mehr. Ja, ist vielleicht auch eine blöde Einstellung.
Naja, zurzeit ist es ja so, dass wir dadurch, dass wir die Produkte kaufen, die uns vorgeschlagen werden, die beworben werden, auch wenn wir sie nicht unbedingt brauchen. Ich meine, unsere Grundbedürfnisse sind in unserer Gesellschaft weitgehend erfüllt, auch ohne diese Produkte. Aber dadurch, dass wir sie kaufen, finanzieren wir auch die Werbung und dadurch über diese Produkte finanzieren wir dann auch solche Netzwerke wie Facebook.
Eine App, die in den letzten Wochen relativ stark ins Blickfeld der Medien gerückt ist und Mitte Juni starten soll, also wahrscheinlich relativ bald, ist die Corona-Warn-App. Die App soll dann dabei helfen, die Infektionsketten des SARS-CoV-2 in Deutschland nachzuverfolgen und unterbrechen zu können. Handelt es sich dabei wieder um eine App, die alles darum gibt, ganz viele Daten über den Benutzer oder die Benutzerin sammeln zu können? Stefan, was denkst du?
Na, grundsätzlich gab es ja von Anfang an mehrere Varianten, wie die App umgesetzt werden soll. Also eine zentrale oder eine dezentrale Lösung. Letztendlich ist es wohl die dezentrale Lösung geworden, was datenschutztechnisch die bessere Alternative ist, weil dezentral bedeutet, dass die Daten nicht auf einem gemeinsamen Server für alle gespeichert werden, sondern erstmal nur auf den lokalen Geräten und wenn dann aufgedeckt wird, dass man Kontakt hatte mit einer infizierten Person, dass man Teil der Infektionskette geworden ist, dann werden untereinander die Informationen ausgetauscht.
Und wie funktioniert das dann genau? Wie kann die App wissen, welche Person infiziert ist oder eben nicht?
Also die Person, die meldet sich erstmal selber, wenn sie merkt, dass sie infiziert ist. Und das funktioniert erstmal so, dass jeden Tag mein Handy so eine Art Schlüssel, einen digitalen Schlüssel erstellt und alle 15 Minuten dazu ein Schloss.
Schlüssel und Schloss sind dann verschiedene Kombis an
Das sind verschiedene Buchstaben, Codes, genau.
Codes, ja.
Und dieses Schloss, das sendet mein Handy dann per Bluetooth herum und dadurch können die Abstände der Geräte zueinander ungefähr ermittelt werden. Und diese Schlösser, die ich sende und die ich empfange von den anderen Geräten, die kann ich aber keinem Schlüssel zuordnen. Und wenn ich infiziert wurde und nur dann sende ich meine Schlüssel der letzten 14 Tage an einen zentralen Server und alle Schlüssel, die dahin gesendet wurden, die vergleiche ich dann lokal mit meinen Schlössern und wenn die passen, dann habe ich wohl mit einer Person Kontakt gehabt. Ich kann jetzt aber nicht sagen, welcher.
Und wie genau ist dieses Tracing dann? Also kann man sich ziemlich sicher sein, wenn die App dann Alarm schlägt, dass man dann wirklich infiziert ist?
Nee, das geht nicht. Auch deswegen, weil ich zum Beispiel hinter einer Scheibe stehen könnte und das Signal das aber nicht erkennen kann.
Und grundsätzlich muss man natürlich nicht sofort dann ins Krankenhaus rennen und dort die Notaufnahmen blockieren, sondern nur weil ich in der Nähe von jemandem war, der Teil der Infektionskette ist, heißt das ja nicht, dass ich infiziert bin.
Stefan, wirst du dir die App dann holen oder nicht?
Jetzt hast du mich gerade erwischt. Gute Frage. Wahrscheinlich werde ich sie mir erstmal runterladen und anschauen. Und wahrscheinlich ist es das Verantwortungsvolle, die dann auch gerade, weil in meinem Haushalt ich derjenige bin, der dann die Einkäufe erledigt, die auch zu nutzen.
Mhm. Alles klar. Und Laurin, du? Wirst du sie dir runterladen?
Ja. Ja.
Klingt gut. Ich glaube, ich werde sie mir auch mal anschauen. In den letzten Minuten haben wir ja sehr viel über die Gefahren der Digitalisierung gesprochen. Um sich gegen die enorme Datenspeicherung zu wehren, ist verstärkt Open Source im Gespräch. Open Source würde ich jetzt einfach mal so beschreiben. Es ist eine Art von Computersoftware und da können die Nutzer und Nutzerinnen den Quellcode studieren, ändern und auch verteilen. Habe ich das jetzt richtig erklärt, Stefan? Du kennst dich doch sehr damit aus.
Grundsätzlich schon. Also das steckt ja im Wort quelloffen. Und ja, grundsätzlich bedeutet das, dass ich eben Zugriff auf den Quellcode habe, der dahinter steht und den eben ansehen kann. Was das natürlich nicht unbedingt heißt, ist, dass ich das auch tun muss. Nicht jeder ist Programmierer, nicht jeder studiert Informatik oder ähnliches und kann damit überhaupt was anfangen. Von daher kann ich als Normalsterblicher auch einfach die Software runterladen und ganz normal benutzen, ohne mich irgendwie mit dem Quellcode auseinandersetzen zu müssen.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil ich glaube, wenn ich den Code sehen würde, ich würde überhaupt nichts verstehen. Lesen das, gibt es dann auch so spezielle Personen, die dann irgendwie Spaß haben, diesen Code zu verändern und alles kaputt zu machen? Also ich weiß nicht, ob das in dem Sinne geht, aber denkt ihr, dass das auch passieren könnte, Laurin?
Es ist zunächst mal so, dass wenn ich ein Code-Projekt gestartet habe, ein Programm entwickle, dass ich auch derjenige bin, der diesen Code betreut. Andere können sich eine Kopie davon machen, das ändern. Und da habe ich dann auch die Verantwortung, darauf aufzupassen, dass da keinen Scheiß mit passiert. Und tatsächlich ist es so, dass das ist, wo auch mehr darauf geachtet werden muss, meines Erachtens nach, damit man sieht, ob der Code und ob das Open-Source-Projekt sicher ist oder welchen Anforderungen es genügt und welchen vielleicht nicht.
Ganz provokant gesagt, es ist aber schon so ein bisschen eine Diktatur dann über den Code, oder? Wenn eine Person im Endeffekt entscheiden kann, welche Änderungen sie übernimmt und welche nicht.
Nicht wirklich, denn ich kann ja meine eigene Kopie von dem Code machen und mein eigenes Programm aufziehen. Das wäre jetzt so, wenn die Software nicht quelloffen wäre, dann natürlich schon.
Und wer benutzt das bisher überhaupt? Also wenn ich so an Freunde denke, hat mir jetzt noch keiner erzählt, dass er nur mit Open Source arbeitet. Was schätzt ihr?
Das ist, also viele Open Source Sachen sind sehr nischig, aber oft ist es auch so, dass man ganz unbewusst schon Open Source Tools benutzt. Also wir hatten vorhin schon Signal als Messenger App. Das ist ein Open Source Projekt. Android allgemein ist im Kern Open Source. Wir hatten vorhin schon Linux als Betriebssystem, ist komplett Open Source und ich arbeite aktuell auch an einem Interview mit einem professionellen, mit Diplom zertifizierten Designer, der in seinem Workflow ausschließlich mit freier Software arbeitet.
Mhm. Wie ist das, die Menschen, die diesen Code dann schreiben, umschreiben, bearbeiten, Die werden ja überhaupt nicht bezahlt, oder?
Erstmal nicht. Es gibt auch Projekte, die sich anders finanzieren. Da gibt es auch sehr prominente Projekte. Aber es ist natürlich ein Riesenproblem. Und was damit einhergeht, ist auch so ein bisschen, dass diese Community sich nur oder sich schwer tut, damit sich zu öffnen, weil sie sehr technisch denkt und zum Beispiel Google, Facebook und wie sie alle heißen, Apple, riesen Design-Teams haben, die sich damit beschäftigen, wie mache ich diese Software so intuitiv wie möglich. Und das fehlt leider sehr häufig Open-Source-Software, warum sie, denke ich, noch nicht so angekommen ist in unserem öffentlichen Diskurs.
Denkst du auch, dass das der hauptsächliche Grund dafür ist, dass noch nicht alles umgestellt ist? Weil es klingt sehr positiv, dass man selbst den Code schreiben kann, wenn man das möchte.
Es ist, denke ich, ein wichtiger Grund. Was damit so ein bisschen auch einhergeht, ist zum Beispiel, dass die Verwaltungen dieses Potenzial bisher noch nicht entdeckt haben. Normalerweise ist es so, dass jährlich Lizenzen für Software bezahlt werden, wo, wenn die Software quelloffen wäre und da auf schon etablierte Lösungen gesetzt werden würde und diese ausgebaut werden würden, dass man jede Menge Geld sparen könnte und die Anpassungen auch selber vornehmen könnte und gleichzeitig das, was dann an Code entsteht, wieder verwenden kann in anderen Fällen.
Alles klar. Stefan, siehst du in Open Source auch eine Möglichkeit für die Zukunft wie Laurin oder siehst du das anders?
Ja, definitiv. Also es gibt ja zum Beispiel auch die Initiative Public Money, Public Code, wo auch viel im Rahmen der Corona-App jetzt drüber diskutiert wurde, die ja auch aus Steuergeldern finanziert wurde. Und ja, der Hintergrund dieser Initiative ist halt, dass wenn das aus öffentlichen Geldern, also Steuergeldern kommt, die ja jeder von uns bezahlt, dann sollte auch jeder von uns Zugriff auf diese Software haben und auf das, was hinter ihr steht und sie nicht nur benutzen dürfen.
Jetzt haben wir ja sehr, sehr viel schon über Datenspeicherung, über Überwachung und so geredet. Wie müsste sich denn unser aller Einstellung zum Thema Datenspeicherung ändern?
Ich glaube, wir sollten ab und zu mal die AGBs lesen, die wir sonst einfach nur akzeptieren. Letztendlich sind das Verträge, die wir da unterschreiben, ohne überhaupt zu wissen, was da drin steht überhaupt. Und wenn man sich das durchliest, dann klingt das auch zwar sehr technisch, aber auch manchmal ein wenig bedrohlich, finde ich.
Kannst du Laurin da zustimmen, Stefan?
Mit den AGBs grundsätzlich, wobei das natürlich nicht nur die Schuld der Anwender ist, sondern die werden ja auch bewusst so geschrieben, dass man schon keine Lust hat, sich die anzusehen.
Kann also ich sehr gut kleine, bestätigen.
Sehr kleine und sehr lange Schrift. Und dann kommt ja noch dazu, dass viele Mythen um das drumherum herkreisen. Also du hast ja gerade selbst als Beispiel angebracht, dass du keine Ahnung hättest, was du mit dem Code anfangen sollst, wenn du ein Open-Source-Projekt vor dir hast. Aber es ist ja nun ja eben nicht so, dass du was damit anfangen können musst, sondern das einfach so benutzen kannst. Und das sind so Mythen, die vielen noch Angst machen, vielleicht Tools zu benutzen, die so transparent sich gestalten.
Ein Computer, das ist ja fast schon irgendwie was Magisches, was der tut da. Und das ist es halt nicht. Und ich glaube, dass wir das viel mehr in die Gesellschaft tragen müssen. Da müssen wir die Menschen bilden. Das muss in den Schulen anfangen, Informatik und das böse Wort Digitalkompetenz vermitteln. Was dahinter steckt, ist, dass wir verstehen müssen, was da im Hintergrund passiert oder zumindest uns es ansatzweise erschließen können. Und das ist ein weiteres Problem bisher. Ich kenne vielleicht 3-4 Frauen in meinem Studiengang und der Rest ist männlich. Das ist absurd und das ist auch keine Notwendigkeit, dass es so ist, wie es ist. Und wenn wir das in die Schulen tragen und jedem vermitteln, dann eröffnet sich auch das Potenzial für einen selbstbestimmten Umgang mit diesen Technologien.
Alles klar. Noch weitere Tipps, wie man sich gegen digitale Überwachung schützen kann, findet ihr in Laurins Artikel im aktuellen Heft der Studierendenschaftszeitung Hast du Zeit. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke.
Tschüss.
Das war Hast du gehört? Der Podcast der Studiezeitschrift Hast du Zeit.